Wenn du halt so extrem hohe Bewertungen hast, wie jetzt bei diesem SpaceX mit dem 100, 2 oder 105-fachen Umsatz, dann ist das unwahrscheinlich, dass du da die nächsten 10, 15 Jahre überhaupt eine Rendite mitverdienen kannst. Man muss da nicht bei jedem Börsengang mitmachen.
Ja, lieber Tim, im letzten Interview war das zentrale Thema der SpaceX-Börsengang. Und du hast ganz klar gesagt, ich muss nicht dabei sein. Wenn wir jetzt mit Abstand den ganzen Hype betrachten und auch die Entwicklung der Aktie betrachten, dann hat sich ja deine Haltung bestätigt, oder?
Ja, man weiß halt nicht, in so Euphoriephasen, das hätte auch anders ausgehen können. Und weil das Angebot auch begrenzt ist und große Fonds da reingehen, große Investoren. Ja, da ist halt immer noch viel Euphorie. Und wenn du halt schaust auf diese ganzen Bewertungskennziffern, dann da macht das für mich absolut keinen Sinn.
Und jetzt so im Nachhinein, was war so das wichtigste Signal für dich? Also war es der SpaceX-Börsengang eher ein Zeichen für Marktstärke oder war es eher ein Zeichen für wahnsinnig viel Euphorie im Markt?
Ja, beides eigentlich, Euphorie und die wollen alle da mitmachen, die Großinvestoren, die wollen das nicht außen vor lassen. Und, ja, das ist also schon irgendwie halt schon durch die KI, besteht in allen Bereichen, wenn du KI auf deinen Firmennamen machst oder irgendwie sagst, du gehst in den Bereich KI, ist halt schon, lockst du viele Leute an, obwohl da noch gar nicht viel Geld verdient wird, da muss viel investiert werden, extrem viel. Und das wird irgendwie auch übersehen.
Ja, das stimmt wohl. Viele Privatanleger verbinden ja mit so einem Börsengang wahnsinnig viel Emotionen, ja. Was kann man jetzt aus dem SpaceX-Beispiel lernen in Bezug auf FOMO, also Fear of Missing Out, und in Bezug auf Geduld?
Ja, wichtig an der Börse ist, dass man halt vom Zinseszins profitiert. Und wenn du halt so extrem hohe Bewertungen hast, wie jetzt bei diesem SpaceX, mit dem 100, 2 oder 105-fachen Umsatz, dann ist das unwahrscheinlich, dass du da die nächsten 10, 15 Jahre überhaupt eine Rendite mitverdienen kannst, weil die müssten wachsen wie verrückt die nächsten 15 Jahre stetig. Und das sehe ich nicht. Da gibt es auch Konkurrenten. Und wer weiß, wie diese ganzen Geschäftsbereiche aussehen werden in 10 Jahren. Also insofern, man muss da nicht bei jedem Börsengang mitmachen. Ich bleibe grundsätzlich eigentlich fern von allen Börsengängen, weil die oft in der Euphorie kommen, gehäuft und oft hoch in der Bewertung sind.
Ja, du hast doch das letzte Mal gesagt, dass man sich mit vermeintlich langweiligen Aktien auch Geld verdienen kann. Und ist das denn vielleicht die wichtigste Lektion, die wir jetzt aus diesem IPO-Hype mitnehmen können?
Ja, du kannst mit nach Berkshire Hathaway, wenn du die langfristig gehalten hättest, wenn zum Beispiel deine Großeltern, die gekauft hätten mit einer Walmart, einem Einzelhändler, ja, da hättest du extrem viel verdienen können über die letzten Jahrzehnte, wenn man da einfach Buy and Hold macht, die Dividenden nimmt, vielleicht auch reinvestiert. Man muss nicht immer den neuesten Trend haben, weil wir sehen die neuesten Trends, das hatten wir in den 1920er Jahren. Als das Radio kam, das Fernsehen, da gab es auch eine Tech-Revolution, das Auto, da haben alle in Tech investiert und nur eine Handvoll Autofirmen hat überlebt, eine Handvoll Radio, Firmen, die haben die Welt verändert, das war eine riesen Revolution, aber die wenigsten haben wirklich damit Geld verdient. Ähnlich beim Internetboom im Jahr, in den 1990er Jahren, das war auch eine riesen Revolution, die haben vieles besser gemacht, verändert, die Welt nach vorne gebracht. Aber das Geld verdient haben ganz, ganz wenige. Und das ist schwer in so einer Situation, da die Emotion rauszulassen.
Und hast du vielleicht noch einen anderen Rat für Privatanleger, die jetzt nach diesem Hype-IPO feststellen müssen, okay, ich habe mich doch eher von der Story leiten lassen als von den Zahlen?
Ja, man kann so nachschauen, was so KGV, wie oft zahle ich denn den Jahresgewinn? Das ist eine simple Kennzahl. Das kann man auch bei großen Finanzportalen nachschauen, wenn da überhaupt keine Zahl steht, wenn das negativ ist, das schlecht. Oder man kann sowas anschauen, Kurs-Buchwert-Verhältnis oder Kurs-Umsatz-Verhältnis. Wie oft muss ich denn den Umsatz bezahlen? Wenn eine Bäckerei oder ein kleiner Laden verkauft wird, wie irgendwo im Ort, dann zahlt man in der Regel den einfachen Umsatz. Und ja, wenn du jetzt siehst, hier ist der 102-fache, also ist schon irgendwo absurd. Da kann man das feststellen dann.
Gut, dann wären das jetzt meine Fragen gewesen, so zum Bereich Raumfahrt. Und ich würde jetzt gerne mit dir so in den Bereich KI und Tech-Aktien wechseln wollen. Viele Privatanleger sind ja über ETFs oder Einzelaktien investiert in große US-Unternehmen, die im Tech- und KI-Bereich tätig sind. Wann kann diese Konzentration von Titeln in diesem Sektor im Portfolio-Kontext risikoreich sein?
Ja, man sollte schon streuen. Man sollte überlegen, vielleicht andere Branchen reinzutun. Vielleicht, was weiß ich, wir hatten ja Einzelhandel angesprochen. Vielleicht den Chemiebereich oder was auch immer. Dass man nicht nur Tech-Aktien hat und dann noch vielleicht noch in einer Nische. Das wäre vielleicht aus konservativer Sicht sinnvoll, dass man vielleicht auch nicht Kredite aufnimmt, um Aktien zu kaufen oder so, dass man ein bisschen Cash hat und vielleicht auch verschiedene Länder reinstreut, dass man nicht abhängig ist von nur einem Land. Viele haben ja auch, was du angesprochen hast, vielleicht die großen US-Tech-Firmen. Das ist ja gar nicht per se jetzt verkehrt, aber man sollte schon darauf achten, dass man jetzt nicht nur ja, 80% da in dem Bereich ist, und wenn es eine schwere Korrektur geben sollte, könnte das heftig ausfallen, und dann ist man froh, wenn man da ein bisschen gestreut hat.
Ja, das stimmt wohl. Und wie erkennen Privatanleger, ob sie jetzt in Qualität investiert haben oder einfach nur im Hype hinterherlaufen?
Wir erkennen vielleicht wieder mit den Kennzahlen, und ja, man kann vielleicht auch, dass man ältere Konzerne hat, die schon lange existieren. Wir haben ja in Deutschland auch ganz tolle, oder in der Schweiz, wie eine Nestlé, eine Münchner Rück, die schon uralt sind, eine Allianz. Dass man auch traditionsreiche, eine Siemens, die schon über 100 Jahre bestehen, so Firmen nimmt. Ich glaube, ja, dann kann man das breiter aufstellen alles und ist nicht nur in einem Trend drin.
Wenn man jetzt aber trotzdem so Aktien betrachtet wie Nvidia oder Microsoft, und andere KI-Aktien, die stark gestiegen sind, was macht man mit den Gewinnen? Soll man sie laufen lassen oder sollte man doch regelmäßig Gewinne mitnehmen?
Ja, da streiten sich die Geister. Also ich bin ja ein Buy-and-Hold-Anleger, und wenn ich jetzt eine Nvidia hätte, würde ich die nicht verkaufen. Ich würde das laufen lassen. Wir wissen gar nicht. Also diese Großkonzerne sind ja auch nicht schlecht. Die verdienen viel Geld. Die sind gut aufgestellt. Die sind Marktführer. Die sind zum Teil Monopolisten. Und aus dem Grund, ich würde sie jetzt nicht verkaufen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt da jetzt stetig nachkaufen. Aber eine Microsoft, weil du die angesprochen hast, die haben jetzt auch schön korrigiert. Vielleicht sind die auch wieder interessant. Oder eine Meta, die hatten auch eine größere Korrektur hinter sich, dass man vielleicht sogar da sich ein paar Tech-Werte mal wieder anschaut. Das ist jetzt nicht alles so strikt und so. Das kann. Muss auch jeder selbst entscheiden, wie er das machen will, natürlich, dass man selbst gut schläft. Also, das ist schwer zu sagen von als Außenstehender, weil man auch die Situation des einzelnen Anlegers jetzt gar nicht kennt.
Und sag mal, hast du viele Follower, die dich auch damit konfrontieren, dass du oder dass die vielleicht Angst haben, den nächsten großen Trend im KI-Bereich zu verpassen? Also wirst du konfrontiert mit solchen Fragen?
Ja, die meisten sind auch so Value-Anleger, sie machen viele so auch so langweilige Investments, REITs und Retailer und Dividendenkönige, Dividendenaristokraten und so. Das sind wenige, das sind wenige. Aber SpaceX kam schon einiges an Fragen. Da sind viele auch begeistert gewesen und auch ein bisschen unsicher, ob sie da mitmachen sollen oder nicht. Und dann habe ich geraten, da eben nicht mitzumachen, weil das zu riskant ist, meiner Meinung nach. Ja.
Gut, war es ja sicherlich auch für den einen oder anderen.
Ja,
Ja,
ja.
jetzt eher so eine grundlegende Frage zur Gestaltung von einem Portfolio. Viele Privatanleger bauen sich ein Depot auf, ein Portfolio mit Einzeltiteln, mit ETFs, Kryptos, Gold oder sonst irgendwas und bauen sich das über Jahre auf. Woran erkennt man, dass vielleicht mein Portfolio oder mein Depot nun zu kompliziert geworden ist? Das kann ja passieren, oder?
Ja, das ist schwer zu sagen, wenn man den Überblick selbst verloren hat, wenn man vielleicht auch Angst hat. Aber Streuung an sich ist jetzt nicht verkehrt, wenn man verschiedene Standbeine setzt. und verschiedene Assetklassen hat, wenn man vielleicht eine Immobilie hat, ein paar Aktien, vielleicht einen Indexfonds. Also im Grunde genommen ist die Streuung jetzt nicht grundverkehrt. Also ich würde mir da auch jetzt keine zu großen Sorgen machen. Aber wenn man halt dann im Depot sieht, dass man zu viele so heiße Trends hat, ja, das sieht man immer wieder. Das kann sich rächen. Also ich hatte ja schon so ein paar Hypes angesprochen. Wir hatten ja mal einen Eisenbahnhype, 1870 oder was, da sind Eisenbahnen gebaut worden. Wie verrückt. Und da haben auch viele investiert, haben fast alles verloren. Also man muss nicht bei jedem neuen Trend voll dabei sein.
Gut, bei meiner nächsten Frage weiß ich wahrscheinlich deine Antwort schon. Ich frage Sie trotzdem, was ist jetzt wichtiger für einen Anleger, die richtige Aktie zu finden oder langfristig und konsequent über viele Jahre investiert zu sein?
Lange investiert zu sein, das Zweite. Ja, genau, man muss halt viel Geduld haben und da scheitern halt viele auch dran, weil sie ständig ihre Strategie ändern, weil sie FOMO haben, weil sie gierig sind, weil sie Angst haben. Man muss einfach tolle Qualitätsfirmen finden, Marktführer, gute Firmen zu einer fairen Bewertung und muss die dann wirtschaften lassen. Und man muss das sehen als Firmeninhaber im Grunde. Das ist der richtige Blick. Und dass man da beteiligt ist an einer tollen Firma. Das können auch Tech-Firmen sein. Das ist nicht alles grundverkehrt. Und man muss dann einfach sich zurücklehnen. Man muss sich nicht jeden Tag die Kurse überprüfen. Das kann man vielleicht einmal im Monat machen oder einmal die Woche. Aber man muss da nicht zu, ja, zu ängstlich sein. Man muss das einfach gelassen dann auch sehen.
Und welche Rolle spielen dabei Dividendenaktien, also in dem Kontext?
In dem Kontext, wenn man so Dividendenaktien hat, das ist ein guter Filter, weil die entsprechend Geld übrig haben, um das auszuschütten. Das heißt, die haben eine tolle Cashflows, in der Regel halt auch einen hohen Gewinn. Und das zeigt dir, okay, du kriegst dann schon gleich Rendite zurück. Da ist das Risiko für dich als Anleger auch nicht so hoch, wenn du jetzt gleich mal eine 4% Dividendenrendite kriegst, 3% jedes Jahr. Dann in 10 Jahren hast du dann schon einen Gutteil von deinem Investment allein über die Dividenden wieder zurück im Portfolio. Insofern ist das oft sind das oft Konservative, weil man so Dividendenaristokraten nimmt. Das ist auch sinnvoll oder Könige, die seit 25 oder 50 Jahren regelmäßig erhöht haben. Das sind ganz tolle Firmen.
Nun hört man aber trotzdem, oder man hat viele Nachrichten, man erlebt Kursschwankungen mit vielen News im Bereich Social Media, dem man erlegen ist. Gibt es so eine einfache Regel, die Privatanlegern hilft, sich da nicht beeinflussen zu lassen?
Ja, das ist schwierig. Also, ja, man muss einfach, ja, man muss sich halt hinsetzen und dann recherchieren, sich so eine Aktie auch anschauen, was machen die, verstehe ich das, kenne ich das, ja, und sind die groß genug, sind die solide, kenne ich vielleicht den Vorstand, kenne ich die Produkte, Dienstleistungen, und bevor man in irgendwas investiert, von dem man noch nie was gehört hat, was man auch nicht versteht, würde ich eher sagen, bin ich lieber konservativ, bleib außen vor, guck mir das vielleicht an, aber investiere nicht sofort. Also man muss da auch keine Angst haben, da schneller irgendwo reinzugehen. Das ist nicht nötig. Man kann sich da viel Zeit lassen, ausruhen. Chancen gibt es jeden Tag. Jede
Ja.
Stunde gibt es irgendwo eine Chance. Und also da muss man nicht schnell tätig werden. Also gerade das Gegenteil ist vielleicht besser.
Also ich nehme den Begriff Chancen jetzt mal auf, denn wir kommen jetzt zum Abschluss. Ich habe noch ein Nischenthema mitgebracht, über was ich mit dir sprechen möchte, und zwar das Thema Quantencomputing. Man hört ja immer wieder die Begrifflichkeiten jetzt Quantencomputer, Cybersecurity, Firmen wie IBM oder IonQ oder D-Waves. Also all das schwirrt ja rum und es ist schwierig einzuschätzen, ob das ein Investmentthema wird oder ob das jetzt nur Zukunftsmusik ist. Wie ist das für dich? Ist das jetzt so die nächste technische Revolution, wo sich ein Investment lohnen würde oder ist es noch viel zu früh?
Das ist vielleicht so ein neues Trendthema. Ja, das ist schwer zu sagen. Eine IBM kann man sich vielleicht anschauen. Die sind ja schon seit 100 Jahren unterwegs. Die haben auch von Anfang an Dividenden gezahlt. Die haben aber von diesem KI-Hype anfangs gar nicht so profitiert. Die hatten auch ihre Probleme. Die letzten Jahrzehnte haben sie auch irgendwie ältere Geschäftsmodelle gehabt, die nicht so recht funktioniert hatten. Es ist schwer zu sagen, ob das jetzt der neue Trend wird oder nicht. Ich bin da nicht dabei. Ich muss nicht überall dabei sein, weißt du? Ja, bei diesen Trends bin ich gerade besonders vorsichtig. Alles, was neu ist, was heiß diskutiert wird. Am Anfang wird auch, wenn man da mal genauer hinschaut, gar kein Geld verdient oder ganz wenig oder relativ. Und aus dem Grund schon bin ich eher so ein konservativer Anleger, so einer der Value mag, KGVs, Dividenden, Tradition, Verlässlichkeit. Und das findest du bei neuen Themen jetzt nicht.
Und beobachtest du aber Aktientitel in diesem Bereich?
Jetzt nicht speziell diese Quantenthematik, Computerthematik. Im KI-Bereich lese ich schon viel, schaue mir das an. Ist schon interessant alles. Absolut. Ich habe auch viele dieser Mag 7, diese ganz großen Tech-Konzerne sind bei mir auch im Depot. Ich habe eine Microsoft, ich habe die Alphabet, Apple, Amazon. Bin ich überall mit dabei. Aber ich würde jetzt nicht, eine Nvidia habe ich verpasst. Ich würde da jetzt nicht einfach so da noch auf den Zug aufspringen bei einer Nvidia momentan oder bei einer Intel, die ich selbst habe, die ist auch gut gelaufen, verdammt gut, oder bei einer AMD. Weißt du, das kann weiterlaufen, das besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit. Die haben volle Auftragsbücher, die sind ausgebucht die nächsten Jahre, gerade die Chiphersteller. Und ja, also die Kurse können weiterlaufen. Aber mir ist das mittlerweile, also KGVs von über 100 zu heiß geworden.
Ja, das stimmt. Also würdest du jetzt eher quasi in die großen Technologiekonzerne wie IBM oder Alphabet oder Microsoft sowie indirekt an dem Thema Quantencomputing partizipieren, weil du investiert bist in solche großen Titel?
Ja, genau, die lassen so Trends dann wahrscheinlich auch nicht aus. Die haben da auch eine Abteilung, die sich das anschaut. Ja, das ist mir zu speziell momentan, weil wir müssen erstmal abwarten, wie viel Geld lässt sich da überhaupt verdienen, wie ist die Lage. Ich bin da auch nicht auf dem Laufenden im Detail, muss ich ehrlich zugeben.
Kein Problem.
Ja.
So war das ja schon extrem interessant, deine Einschätzung für diesen Bereich. Dann sage ich herzlichen Dank, lieber Tim, dass du uns Zeit für uns genommen hast. Und das war Wall Street Live mit Tim Schäfer direkt aus New York. Vielen Dank.
Danke. Danke, Olivia. Mach's gut. Ciao.